Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Unlimited Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt. Luisa ist natürlich da und wir haben heute auch wieder einen Gast mitgebracht. Philipp Schicke ist heute bei uns im Podcast. Philipp ist ein Kollege von uns, er ist auch Sportpsychologe. Und die letzte Folge haben wir mit unserem Dozenten Andreas Marlowitz aufgenommen. Und auch Philipp durfte bei Marlowitz studieren. Von daher verbinden uns da ganz viele Dinge von unserem Background. Und wir freuen uns auch immer, ja, uns mit unseren Kollegen und Kolleginnen auszutauschen. Und heute werden wir mit Philipp über das Thema Extremsport sprechen, was für uns, glaube ich, auch ganz viele neue Erkenntnisse mit sich bringen wird, weil wir natürlich auch immer viel im Fußball unterwegs sind, das merkt ihr ja auch. Und heute werden wir da mit Philipp gemeinsam in eine komplett neue Welt eintauchen. Philipp hat auch seine Masterarbeit zum Thema Flow im Extremsport geschrieben. Und gemeinsam mit ihm werden wir uns dann heute mit dem Thema Flow, mit dem Extremen im Extremsport beschäftigen und da einfach ganz tief in diese Welt eintauchen. Und an der Stelle freue ich mich sehr, dich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen, lieber Philipp. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Hallo auch von mir. Ich freue mich total, dich besser kennenzulernen und auch natürlich das Downhill Skateboarding. Da bin ich total interessiert dran, was du dazu berichten hast.
Stimmt, habe ich in der Intro vergessen, weil Philipp ist nicht nur Sportpsychologe, sondern selber auch Leistungssportler gewesen sein Leben lang und hat Downhill-Skateboarding als Leistungssport betrieben. Da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was heute drüber erfahren, wie man ticken muss, um das zu machen. Ja, fangen wir doch vielleicht einfach mal damit an, Philipp, dass wir haben dir ja schon eine kleine Intro gegeben, aber dass du vielleicht auch noch mal ein bisschen von dir erzählst. Vielleicht auch, wie du zu deiner Sportart gekommen bist oder wie du generell zum Thema Extremsport gekommen bist und was dich dann auch dazu getrieben hat, Sportpsychologe zu werden.
Ja, sehr, sehr gerne. Fangen wir mal einfach an, wie ich, glaube ich, zu dem Thema Extremsport oder Downhill Skateboarden gekommen bin. Das Ganze war schon relativ früh, also ich glaube so 2008, 2009 hat alles mit YouTube angefangen, ne? Das Ganze kam ja auch, oder dieser Longboard-Trend, der kam ja relativ viel aus Amerika. Ich hatte da sehr, sehr viele Videos geguckt von so einem Channel namens Original Skateboards. Die hatten immer so coole Reisen gemacht und sind da mit Longboards rumgefahren, sehr atmosphärisch, und fand das richtig cool. Hatte das meinem Papa gezeigt und mein Papa war da auch von Anfang an Feuer und Flamme. Und es war dann mal so, dass wir in Amerika in Urlaub waren und wir haben uns Longboards gekauft. Er sich sogar mit. Und so kamen wir dann dazu. Das war dann, wie gesagt, so 2009, 10 so in dem Dreh. Und ja, dann sind wir da erstmal so ein bisschen Longboard so ein bisschen rumgefahren. Ich komme ja eigentlich aus der Eifel, also da sind sogar ein paar Berge, ne, und relativ viel Grün und Natur, wo man so ein bisschen rumcruisen kann, sag ich mal. Und das haben wir dann sehr, sehr viel gemacht zusammen. Und dann kam sogar die Grundidee eigentlich von meinem Papa, weil der hatte gemerkt oder hatte mal mitbekommen, dass ein Downhill-Skateboard-Rennen, und damals war das sogar 2010 die Europameisterschaft, bei uns relativ in der Nähe war. Also in Insul war das, im Kreis Ahrweiler. Das ist da in der Nähe vom Nürburgring. Und dann sind wir da mal hingefahren und haben dann diesen ganzen verrückten Leuten, die man da ja von Facebook kennt, die sich da mit Lederkombi und was weiß ich die Berge runterstürzen, haben denen da zugeguckt und wir waren das ganze Wochenende bei der Europameisterschaft und standen da an der Strecke, wie gesagt, an den Kurven, an den ganzen Streckenabschnitten, haben zugeschaut und dann hat es mich direkt gecatcht und ich war nächstes Jahr sogar auch schon bei demselben Rennen dann auch nochmal dabei. Hatte mir dann also ein Brett gekauft, was dann mehr zum Downhill-Skateboarden gepasst hat als mein jetziges oder mein damaliges. So kam das Ganze und deswegen seit 2011 auch dabei gewesen dann.
Wie kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen? Also kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie läuft so ein Downhill-Skateboarding dann ab? Wie lange fährt man da? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
Ja, sehr gerne. Also genau, erstmal Downhill-Skateboarden ist, wenn man mit, komisch hat, dass es eigentlich Downhill-Skateboarding heißt, weil man benutzt da auf jeden Fall Longboards und man fährt da auf jeden Fall zu viert in so einem Rennen die Berge runter und es kommen immer die ersten zwei weiter Und ja, da gibt es sozusagen einen Weltcup-Zirkel, der über die ganze Welt geht. Und damals hatte ich dann viele Rennen in Europa eben mitgemacht. Und ja, das läuft folgendermaßen ab. Meist geht das so über ein Rennwochenende von Freitag bis Sonntag, sagen wir mal. Dann ist am Freitag da freies Training, wo man mit wem und mit wie vielen Leuten, die sich da dann pro Rennen eben anmelden, das sind dann ungefähr so, sagen wir mal, 250 Leute, kann man da die Strecke runterfahren. Eine Strecke ist ungefähr so 1,8 Kilometern bis auch zu 3,5 Kilometern, ne? Wo man dann da Geschwindigkeiten von bis, also sag ich mal von 60 bis 120 km/h auch sogar hat. Und genau, die Strecke ist dann natürlich abgesperrt, ist sonst eine ganz normale Strecke für Autos, viele Serpentinen, viele gerade Passagen. Am Freitag ist dann freies Training, wo jeder so den Berg runterfahren kann, die Strecke kennenlernen kann. An dem Samstag ist dann meist das Qualifying, was dann also anfängt mit, man kriegt dann so einen Transponder um den Fuß geschnallt, der dann deine Zeit misst, wenn du oben über den Start gehst und unten über die Ziellinie, also ähnlich genau wie beim zum Beispiel Ski Alpin oder so. Und dann fährt man da eben seine Zeiten, hat dann so seine 5 bis 6 Runs am Tag, die dann auch relativ in so Abschnitten halbe Minute sind, fahren die Leute darunter und dann fährt man eben um die beste Zeit und je nachdem wird man dann eingerankt für den nächsten Renntag, wo dann die Top 64 sich qualifizieren, um dann an dem Sonntag das Rennen zu fahren. Und dann geht's eben, wie gesagt, in diesen vier Mann, vier Frau Rennen darunter und die ersten beiden kommen weiter und so geht das dann Top 32, Top 16, Top 8, bis dann am Ende ein Finale dasteht.
Wahnsinn. Also das sind ja schon echt Geschwindigkeiten und dann einfach aus so einem Brett. Also ich bin nie geskateboardet. Ich kann das wirklich, glaube ich, gar nicht nachempfinden. Aber das, also was fühlt man in so einem Moment?
Ja, also ja, ist natürlich, ne, was mich dann auch viel zu diesem Extremsport irgendwie wie gecatcht hat. Es ist halt was man nicht so viel, sag ich mal, man ist da einfach dem Adrenalinrausch zum Beispiel sehr, sehr viel näher als jetzt zum Beispiel beim Tischtennis, sag ich mal, ohne um jetzt jemanden auf den Schlips zu treten hier. Genau, dieser Adrenalinkick und einfach mit Leuten fahren, die das eben genauso gut können wie man selbst. Also irgendwann ist da gar nicht mehr so, für jemanden ist es schwer, da zum Beispiel das Gleichgewicht auf dem Brett zu halten oder diese Geschwindigkeit eben auszuhalten. Das hat jeder und jede da bei so einem Rennen trainiert. Und dann ist es einfach cool, da zusammen, sage ich mal, wenn man dazu führt, zum Beispiel den Berg runterfährt, diesen Geschwindigkeitsrausch zusammen zu spüren und ja, sich auch darunter zu betteln, ne? Also so in Form von, wann mache ich zum Beispiel mein Überholmanöver, wie arbeite ich dann so viel mit Strategie, mit Aerodynamik und wer kriegt die Kurve noch enger, dass man am Ende schneller da rauskommt aus der Kurve und das ist natürlich ein tolles Gefühl und ja, fühlen, also ne, Adrenalin hat man da und natürlich so vollkommenen Fokus und am Ende kickt dann natürlich, was uns dann auch zu diesem Thema Flow irgendwann bringen würde, wird genau diese Euphorie, ne? Am Ende dann, sobald man unten angekommen ist beim Berg, sagt man, oh, war das geil und weiß noch, wie wir da bei der Kurve 1 da so zusammengefahren sind und hier und da und wo ich dich da überholt habe, du mich da und dann kickt da unten natürlich die Freude, während in dem Run, dann so nennt man das, also in diesem Lauf, in dem Runterfahren, da natürlich der volle Fokus da ist und Adrenalin kickt und man sich ja auch konzentriert, da heil den Berg runterzukommen und dann natürlich noch schneller als die drei neben dir zu sein.
Wie bereitet man sich denn so auf solche Strecken jetzt auch vor? Also wie kann man sich das Training vorstellen? Wie bereitet man sich auch erst recht auf so unterschiedliche Distanzen dann am Ende auch vor?
Ja, das Training bei mir ist, glaube ich, ein bisschen was anderes gewesen als bei zum Beispiel, wenn, also sage ich mal, aus dem Raum Deutschland waren zum Beispiel viele aus dem Raum Stuttgart oder so, da hatten sich dann wirklich so Gruppen gebildet, ne, die dann zusammen trainiert sind und dann wirklich mit Walkie-Talkies haben die eine Strecke abgesperrt und so haben wir das auch gemacht. Also ich mit meinem Papa haben wir dann manchmal so uns Strecken abgesichert mit Walkie-Talkies, erst mit dem Auto vorgefahren und ich hinterher und wir haben dann natürlich uns eine Streckenseite, sage ich mal, geteilt von der Straße und da bietet natürlich die Eifel dann viel und auf was ich davor raus wollte, ich hatte nämlich nicht so viele Leute leider, ne, die das jetzt mit mir gemacht haben und auch auf dem Level ist dann in der Eifel, sage ich mal, schwer zu finden, deswegen war da mein Training immer sehr, sehr viel alleine Und das besteht dann eben viel aus, ey, sich eine coole Strecke raussuchen, wo man auf Geschwindigkeit kommt, die verschiedene Kurven hat oder so, wo du mal eine Linkskurve hast, mal eine Rechtskurve hast, die mal ein bisschen enger, mal ein bisschen weiter, dass du da eben viel trainieren kannst. Und dann besteht das sehr, sehr viel aus, den Berg wieder hochlaufen, den Berg wieder runterfahren, den Berg wieder hochlaufen und dann auch natürlich mal Kameraaufnahmen machen, mal die Zeit messen und so. Und ja, da einfach so, sage ich mal, ein bisschen die Welt um sich rum kennenlernen und schauen, ey, aus welcher Strecke kann man hier was machen und nicht.
Also ich fühle mich gerade gedanklich total versetzt. Ich fahre ja selber Ski, also nie als Leistungssportlerin, aber trotzdem, so wie du gerade erzählt hast, man sieht ja auch an, die Zuhörer und Zuhörerinnen könnte ich leider nicht sehen, wie du davon erzählst, weil das Strahlen ist riesig, wenn du davon berichtest. Und das fühle ich einfach total, weil ich Skifahren auch so liebe. Und dieser Moment des Skifahrens an sich, so du bist hundertprozentig im Hier und Jetzt bei jeder Kurve, bei jeder Bewegung bist du einfach da und bist einfach nur in dieser Bewegung. Aber dieses Gefühl, unten am Berg anzukommen, du hattest gerade so die krasseste Piste hinter dir und so einfach der perfekte Schnee und eine wunderschöne Umgebung. Und dann kommst du unten und denkst du, boah, wie krass war das einfach gerade. Also das kann ich gerade irgendwie total gut nachempfinden vom Gefühl her. Ja, was einen dann eben auch in so einer Sportart dann auch reizt.
Ja, auf jeden Fall. Also kann das Strahlen jetzt auch nur zurückgeben. Also ihr seht sie ja auch nicht, ist bei ihr genauso. Genau, es ist eben dieses, dass dann diese komplette Konzentration oder Fokus da eben reinspielt in dem Lauf selbst und man dann unten steht und denkt, oh, geil, das lief richtig gut und hier werde ich beim nächsten Mal noch das und das verbessern. Und das dann einfach mit Menschen zu teilen, ist natürlich was Schönes, ja.
Wie bist du dann weitergegangen? Also wenn man dich auch als Sportpsychologe vorgestellt, also wie kam dann auch die Faszination für die Sportpsychologie für dich?
Ja, die Sportpsychologie oder die Begeisterung für Sport an sich und die Psychologie an sich kam dann eben viel durch, ja, sag ich mal, Reife. Also ich bin jetzt auch kein Downhill-Skateboarder mehr, weil es einfach von der Zeit irgendwann nicht mehr ging. Als dann eben das Studium angefangen hat, wurde dann auch das Downhill-Skateboard ein bisschen weniger, ne? Weil dann war die Klausurenzeit genau da, wo auch dieser Weltcup-Zirkus war und da musste man da irgendwann Prioritäten setzen. Also klar, ich hatte dann auch so Sponsoren und war von Achsen bis Kugellager, bis Rollen, bis Board, alles gesponsert und hätte da auch einfach so mein Leben leben können und hätte ein bisschen den Weltcup-Zirkus mitfahren können und ein bisschen reisen können und von Rennen zu Rennen leben können. Aber irgendwann muss man ja auch, ey, wollte ich ja auch was lernen, sag ich mal. Und da ist mein Weg eben einfach auf die Psychologie gekommen, habe meinen Bachelor in Psychologie gemacht und dann war eben schon immer diese Sportkomponente da, auch dann viel geprägt eben durch dieses Downhill-Skaten und man hat so gemerkt, ey, man hat sich mal hier und da verletzt und vor allen Dingen im Downhill-Skaten, wenn man eben auf diesem Level ist oder was für jede Sportart gilt, wenn man weiß, ey, jetzt kommt sehr, sehr viel auf das Mentale an oder auf die Strategie, die man dann oder ich im Regelrecht wirklich fahre, das hat mich dann immer fasziniert, ne? Weil irgendwann ist man, wie gesagt, auf dem Level, da kann ein jeder Tischtennis spielen, da kann ein jeder Skateboard fahren, da kann ein jeder 80 km/h die Berge darunter fahren und dann kommt es eben viel auf Mentales und Strategie an und da hat es dann eben mein Master in Richtung Sportpsychologie gebracht und so kam ich dann auch sehr, sehr viel zur Sportpsychologie, habe dann auch noch hier American Football gespielt. Also Sport hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und das wollte ich dann gerne mit meinem Beruf so ein bisschen verbinden. Und ja, daher kam dann eben dieser Reiz für die Sportpsychologie.
Als du dann selber noch aktiv Downhill Skateboarding gemacht hast, hast du dich da schon irgendwie damit auseinandergesetzt oder war das da schon irgendwo Thema bei irgendwem, den du kanntest, Sportpsychologie generell oder auch das Mentale oder kam das wirklich dann erst im Nachhinein, als du dann gesagt hast, ich möchte meinen Fokus irgendwie auf was anderes lenken?
Ich habe es damals auf jeden Fall nicht so betitelt, weil ich noch nicht so, im Game der Sportpsychologie war. Also ich habe sozusagen Downhill Skateboarding gemacht bis 2016, da war ich dann ja 18, 19 so in dem Dreh. Und dann kam erst das mit der Psychologie. Aber was auf jeden Fall so mentale Wettkampfvorbereitung angeht, ne, da hat man dann, wo ich jetzt auf jeden Fall im Nachhinein sagen würde, wow, das würde ich auf jeden Fall in die Richtung Sportpsychologie packen und, sag ich mal, so strecken, ne, so mental durchgehen. Und wie willst du dann auch zum Beispiel so Strategien fahren oder was kannst du wann machen? Und ja, also vor allen Dingen Richtung mentale Wettkampfvorbereitung, was zum Beispiel am Abend davor, vor dem Qualifying oder vor einem Renntag angeht, da hat man sich dann doch schon sehr, sehr gepusht mit Musik oder auch sonst Sachen, die man jetzt in Richtung Sportpsychologie auch packen würde und da so ein bisschen verordnen würde, ja. Aber damals habe ich es jetzt nicht so betitelt, aber ist natürlich im Nachhinein jetzt auch cool zu sehen, wie man da automatisch als Sportler reinkommt, ne?
Ja, dieses Intuitive dann, ne, sich selber vorzubereiten auf eine Strecke, wo man dann am nächsten Tag irgendwie sehr viel Zeit verbringt, wo man dann einfach jetzt normalerweise bei uns im Arbeitsalltag mit Athleten oder Athletinnen, wo wir das dann auch irgendwo auch trainieren, was dann nicht unbedingt immer intuitiv kommt, bei dir dann so intuitiv entstanden ist, dass du gesagt hast, hey, ich stelle mir jetzt irgendwie die Strecke vor, was für Kurven gibt es da, wie fühlt sich das an, wie lenke ich meinen Körper, Gleichgewicht, wie fühlt sich die Geschwindigkeit an und so, dass man, das haben wir halt zum Beispiel viel auch im Fußball gehabt, in einer ganz anderen Situation, ne, mit einer Abhängigkeit mit anderen, aber da dann halt auch abhängig von Natur und sehr wahrscheinlich Wetterbedingungen, bei dir dann ja auch eine große Rolle spielen, ne, mit Wind und keine Ahnung, was auch immer alles, dass man das dann irgendwie so irgendwie im Kopf dann oder im Geiste durchgegangen ist.
Auf jeden Fall, genau.
Wir hatten ja auch schon berichtet, dass du in die Richtung ja dann auch deine Masterarbeit geschrieben hast. Wir haben auch schon hier in dem Podcast oft von unserer Masterarbeit erzählt. Ich finde es irgendwie immer schön, wenn man da ein Thema findet, was einen begeistert und wo man einfach so für brennt und da auch richtig gerne eintaucht in diese Welt. Und da hatten wir im Vorfeld ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das klingt total interessant. Womit du dich da beschäftigt hast, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen darüber berichten.
Ja, meine Arbeit lief eben genau auch über das Thema Extremsport, auch über das Thema Flow, über das wir auch gleich noch ein bisschen quatschen werden. Genau, meine Arbeit vom Titel her hieß Flow im Extremen Extrem, ein neuer Labeling-Ansatz des Extremsports. Ja, ist jetzt ein bisschen weit, ne? Was meine ich mit Extrem Extrem? Also sage ich mal extremer Extremsport. Weil das ja relativ subjektiv ist. Für dich, Chiara, kann zum Beispiel ja American Football oder Motorradfahren extremer Sport sein, aber für jemanden, der zum Beispiel Motorradfahren macht, ist sowas wie Big Wave Surfen, also wenn jetzt jemand da auf so einer riesen Welle reitet, die 20 Meter, kann das für den erst Extremsport sein, während zum Beispiel Motorradfahren für jemanden normal ist. Und da habe ich mir eben wirklich aus diesem Spektrum des Extremsports, wo auf jeden Fall auch das Downhill Skateboarden drunter fällt, wo ich aber für mich zum Beispiel sehe, ey, da gibt's auf jeden Fall noch extremere Extremsportarten als meine, wo man wirklich zum Beispiel bei dem kleinsten Fehler, bei mir endet das zum Beispiel im Downhill Skateboard dann mit, ja, vielleicht mit einem schlimmen Sturz und einem Knochenbruch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich die Sportart Free Solo Klettern anschaut, wo die wirklich ohne Sicherung da wirklich 2500, 3000 Meter hohe Berge hochklettern, wenn man da einen Fehler macht, dann endet das eben meist tödlich. Und genau dasselbe gilt für zum Beispiel Basejumpen, wo die mit so einem, ne, so einem Fledermausanzug, sag ich mal, von großen Höhen springen oder extrem klettern, Höhlen tauchen und sowas, wo eben der kleinste Fehler im Tod enden kann. Und ich hatte ja dann selber in meinem Sport gemerkt, in dem Downhill Skateboarden, ey, man fällt da sehr, sehr schnell in diesen Flow-Zyklus einfach rein, weil es eben diese, sag ich mal, Grundbedingung des Kontexts und diese Anforderung, die an dich gestellt wird durch die Sportart, eben sehr, sehr schnell einfach passiert. Und da hatte ich eben die Theorie, dass das in noch extremeren Sportarten noch extremer eben zum Vorschein kommt, dass es da wirklich wie so gefühlt, man muss in einem Art Flow-Zustand sein, um diese Sportart zum Beispiel auszuüben, wenn wir jetzt vom Basejumping sprechen, von Free-Solo-Klettern. Und so kam ich eben da drauf und hatte mir dann auch sehr, sehr viele Arbeiten von zum Beispiel auch einem Kollegen, Breimer ist sein Name, von 2010. Da war ein sehr, sehr cooles Beispiel in seiner Arbeit. Da hat eine Extremskifahrerin gesagt, imagine if every time you missed a basket, somebody would shoot you in the head. Also ist ein sehr, sehr krasses Beispiel. Also stell dir vor, jedes Mal, wenn du einen Basketballkorb verfehlst, schießt dir jemand in den Kopf. Und so hat sie Extremsport, sage ich mal, ein bisschen betitelt. Und da kam ich eben so ein bisschen ins Denken um ihr Beispiel. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden im Basketballspiel sehen und der wirklich Dreier nach Dreier macht und jeden Korb eben trifft, dann würden wir als Sportpsychologen natürlich sagen, boah, der hat einen Lauf oder der ist richtig im Flow. Und das zeigt eben dieser Satz zeigt eben sehr, sehr krass, dass da die kleinsten Fehler bei solchen Sportarten eben bestraft werden. Und ja, so kam ich dann eben, weil gleichzeitig die Sportler auch gesagt haben, also viel von diesem Flow eben erzählt haben und aber auch gleichzeitig unzufrieden waren mit dem Label extrem. Weil, wie ich davor auch schon meinte, das sehr, sehr subjektiv ist und ist sozusagen von Laien geprägt ist, dieses Beispiel, weil extrem sich einfach zum Beispiel gut verkauft, weil man nicht sagen kann, ey, ab hier wird etwas extrem und ab hier ist etwas nicht extrem, wenn man da jetzt guckt, was ich davor meinte mit dem Motorradfahren zum Beispiel. Und das habe ich dann zusammen untersucht, habe die Sportlerinnen des Extremsports eben zu ihren Flow-Erfahrungen befragt und ob sie zum Beispiel ein Alternativlabel für Extremsport eben finden würden. Und da kamen sehr, sehr coole Sachen raus, ja.
Wow, das klingt super, super interessant auf jeden Fall. Da würden wir sicherlich auch gleich gerne noch ein bisschen was dazu hören, was du da auch herausgefunden hast. Ich denke, es macht aber erstmal Sinn, mal über das Wort oder das Thema Flow zu sprechen. Das ist natürlich ein großer Bereich in der Sportpsychologie und den hatten wir jetzt auch noch nicht im Podcast, deswegen ist es eigentlich eine super Gelegenheit, um das auch einfach mal anzusprechen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ein sehr wichtiger Baustein für die Aufklärungsarbeit.
Wir haben eine Definition mitgebracht, was Flow eigentlich bedeutet, aus einem ganz coolen Buch von der Antje Heimsöth, und zwar heißt das Sportmentaltraining, wo die ganz cool eigentlich Flow beschreibt, oder eher gesagt von, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, Csikszentmihalyi Mihali, ich hoffe, ich sage es richtig.
Ich musste nur lachen. Ich finde es super, dass du mir den Namen abgenommen hast. Also ich hätte mich da genauso schwer getan, ja.
Ich hab kurz überlegt vorher mit Chiara und war so, boah, weiß ich nicht, ich sage es einfach so, wie ich es denke.
Das ist auf jeden Fall der schwerste Name of all time.
Wir schreiben den sehr wahrscheinlich nochmal. Wir werden auch nochmal vielleicht so ein kleines Bild machen oder so bei Instagram und dann könnt ihr den Namen auch lesen und probiert es auch mal aus, selber als Zuhörer und Zuhörerin den Namen auszusprechen. Auf jeden Fall beschreibt es so, dass Flow ein Bewusstseinszustand ist, in dem man völlig in dem aufgeht, was man gerade tut, ohne irgendwelche anderen Gedanken oder Emotionen zu haben. Und häufig ist das ja, Philipp, das hast du sehr wahrscheinlich in deiner Masterarbeit oder auch in deinem eigenen Extremsportsein auch empfunden, in solchen Zuständen. Das kann man ja häufig ja auch bei Kindern beobachten, wenn die im Hier und Jetzt sind und spielen und total aufgehen in dem, was sie tun, als würden sie nichts anderes mehr bemerken, ob sie jetzt in ihren Szenen, in ihren Ideen und Gedanken sind, dass sie total versunken in etwas sind und eigentlich auch zu Höchstleistungen am Ende auch fähig sind, auch wenn es Kinder sind. Das kann man, finde ich, in solchen Situationen total toll schon sehen, wie Flow sich abbilden lässt. Aber da kannst du vielleicht auch einfach mal berichten, wie vielleicht du oder auch deine Interviewpartner oder Partnerin davon berichtet haben in den einzelnen Sportarten.
Ja, sehr, sehr gerne. Nee, das ist schon genau richtig, was du meinst, mit diesem, dass es so ein sich herstellender Zustand ist, der so mit diesem vollkommenen Aufgehen mit sich selbst, mit der Aufgabe, mit der jetzt in meinem Bereich Sportart einhergeht und das sozusagen zu einem, wie gesagt, verfließt. Und was du auch meinst, das ist genau richtig, das ist natürlich sehr, sehr nah, das an den Sport, sage ich mal, oder dass das im Sport eben auftritt. Aber das kann natürlich genauso bei Kindern auftreten, was du meinst, in der Kunst, auch in der Arbeit und dass man in so einen mentalen Tunnel kommt, wo man sich so ja völlig im Fokus, völlig im Fluss mit seiner Aufgabe und sich eben fühlt. Und genau das haben auch die SportlerInnen in meiner Masterarbeit eben auch sehr, sehr eingänglich beschrieben. Da waren, sage ich mal, die Hauptkenntnisse, dass alles sehr, sehr viel mit dem Wort Fokus zu tun hat und auch mit dem Fokus auf was vor einem liegt in der Sportart, was ja auch mit den Grundbedingungen, die Csikszentmihalyi, jetzt sage ich es auch mal, sehr viel sagt. Also dieses Verhältnis zwischen Anforderungen und Fähigkeiten muss stimmen. Es muss eine hohe Konzentration auf ein begrenztes Arbeitsfeld sein und Klarheit der Ziele und unmittelbare Rückmeldung, was bei all den Sportarten nochmal ein bisschen krasser ist. Also zum Beispiel Klarheit der Ziele, ey, ich will diesen Berg hier hochklettern ohne Sicherung. Und unmittelbare Rückmeldung, wenn ich einen Fehler mache, stürze ich hier ab und ist das höchstwahrscheinlich tödlich. Und deswegen Fokus haben auf jeden Fall alle der SportlerInnen genannt. Und sozusagen das auch, was ich davor meinte mit dieser Form von Extremsport, sage ich mal, als Abkürzung zum Flow, weil das eben so nahe liegt, die ganze Gesamtsituation, weil der Kontext eben ein anderer ist, weil das eben ein bisschen krasser ist und nicht so reguliert wie zum Beispiel beim Tischtennisspielen in der Halle. Liegt einfach dieses Flow-Gefühl und da reinkommen sehr, sehr viel näher. Ja, haben das sehr, sehr viel, sag ich mal, als zen-gleicher Zustand beschrieben, so ein holistisch, hedonistischer, süchtig machender Zustand und auch auf jeden Fall als Grund, warum sie diese Sportart, die sie eben machen, was dann in meinem Fall Free-Solo-Klettern war, Extrem-Klettern waren, Extrem-Schwimmen waren, so Ocean 7, Seven Summits, wenn euch das was sagt, was damit eben sehr einhergeht.
Das ist echt interessant. Ich stelle mir gerade so die Frage, ob sie auch die Fähigkeit hatten, abseits von der Sportart Flow zu empfinden.
Wäre auf jeden Fall ein cooler Forschungsschwerpunkt für eine weitere Arbeit. Also ob und inwiefern sich Flow dann in anderen Kontexten zeigt. Ich denke auf jeden Fall, also das sind alles jetzt nur Vermutungen, ich denke auf jeden Fall, dass sich das wie bei uns allen in verschiedensten Kontexten eben zeigt und herstellt. Aber es kann eben nicht, wie gesagt, erzwungen werden. Also es stellt sich einfach her. Und die SportlerInnen haben ja auch sehr, sehr viel von diesem süchtig machend eben gesprochen. Und dass sie auch genau deswegen auch ihren Sport ausüben und wie sie ihn ausüben. Und ja, deswegen liegt es, glaube ich, sehr, sehr nahe, dass sie das sehr, sehr viel und hauptsächlich durch diesen Sport oder ihre Sportausübung erreichen. Aber inwiefern sich das zum Beispiel verändert, wenn sie das zum Beispiel auf der Arbeit haben oder so, das habe ich nicht erfragt, aber wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, da irgendwie vielleicht so eine Korrelation zu finden oder irgendwie ein bisschen auszudifferenzieren, ey, wie ist denn für dich Flow auf der Arbeit, Flow, wenn du was Künstliches machst und Flow Künstlerisches machst und Flow, wenn du Sport treibst.
Denke mir halt gerade so, muss man eine bestimmte Art Mensch sein, um eben auch so eine Sportart auszuführen? Und ist man dann eher prädestiniert dafür, in einen Flow-Zustand zu kommen, weil man grundsätzlich eher so ein Typ Mensch ist, der mehr in den Tag hineinlebt oder mehr irgendwie im Hier und Jetzt lebt und weniger so ganz rational und sachlich unterwegs ist oder so? Das sind jetzt natürlich Hypothesen, die ich jetzt gerade hier aufstelle, aber ich frage mich halt so, gab es da Gemeinsamkeiten von der Persönlichkeit her, mit denen du da irgendwie zu tun hattest, unabhängig jetzt von der Sportart?
Geht ein bisschen in die zweite Frage mit diesem, ey, ist der Sport für mich extrem oder wie würdest du das dir deinen Sport labeln? Also alle Sportler, kann man ja schon mal vorwegnehmen, alle SportlerInnen konnten für Extremsport und wollten auch aktiv für Extremsport ein anderes Label finden, weil der Sport für sie, sag ich mal, nicht Extremes. Für sie ist das eben der Alltagssport, was für uns wirklich alle komisch klingt und man sagt, wenn du dich da free solo da den Berg hochkletterst ohne Sicherung, ist für uns das Extremste der Welt, augenscheinlich aber für die SportlerInnen zum Beispiel nicht, weil eben da natürlich 30 Jahre Training hintersteckt. Also man hat sich da ja auch nicht einfach an den Berg gestellt und gesagt, okay, den kletter ich jetzt ohne Sicherung hoch. Da werden erstmal dann, ne, also da steckt ja so viel Training hinter, dass das für die SportlerInnen schon einfach normaler Sport ist, wie es zum Beispiel für mich American Football ist oder mal eine Runde Basketball spielen mit meinen Jungs ist. Und das ist halt wirklich dieses ja, die Faszination dahinter, ne, dass man dass wir jetzt als Laien, die nicht in den Genuss dieser Sportarten oder uns davor ein bisschen fürchten, das als extrem ansehen, sagen, ach, wie kann man das machen? Aber für die ist das eben das Alltäglichste der Welt und gar nicht so extrem, wie es für uns eben scheint. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, ja.
Worüber ich gerade nachgedacht habe, ich hatte damals, da war ich in Australien, da hatte ich einen Bekannten, der war auch Free Solo Climber, noch relativ jung. Wir waren im Outback in Australien und der hat ganz anders auf die Natur geachtet und auch geguckt, wo finde ich den nächsten Spot, wo ich irgendwie morgens dann klettern kann. Und ich habe gefühlt noch geschlafen und der war schon morgens unterwegs und hat sich irgendwie Orte gesucht, wo er halt für sich klettern kann, ohne Sicherung. Und dann hat er das erzählt und wir waren irgendwie 16 erst und er war so, ja, freies Klettern. Und ich war komplett überfordert damit, weil ich dachte so, okay, das Krasseste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mit dem Surfbrett surfen gehe in Australien. Und das war schon für mich dann in dem Moment extrem. Und für den war das was ganz anderes. Und da dann auch zu sehen, die Wahrnehmung und wie sie ihre Welt sehen, einfach auch anders sein kann. Ne? Viel wird ja auch in, jetzt beispielsweise im Fußball oder Basketball, das sind ja auch irgendwie nicht künstlich erschaffene Situation, aber wir haben ein bestimmtes Feld abgestimmt, in dem du dich bewegen kannst unter bestimmten Regeln. Die werden dann auch noch bestimmt vom Wetter. Wenn jetzt im Fußball beispielsweise das Wetter zu schlecht ist, werden Sachen abgesagt. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Wenn du dann kletterst und das Wetter verändert sich, was machst du denn dann? Kannst ja nicht sagen, jetzt höre ich hier auf. Das heißt, es ist ja eine ganz andere Situation und deswegen auch passt das ja gut, wenn du meinst, so dieses, wir haben ganz anderes Empfinden dafür und wir würden sagen, es ist Extremsport, aber für die ist es, genau wie du gesagt hast, ja dieses Alltagsgefühl und die setzen sich jeden Tag damit auseinander und für uns ist es dann so ein spannendes Phänomen, wo wir sagen können, das können wir gar nicht greifen oder das können wir uns nicht vorstellen.
Diese Naturverbundenheit ist auch wirklich was, was diesen Extremsport einfach völlig ausmacht. Also da gleichzeitig so Spielball der Natur zu sein, aber auch gleichzeitig sich mit diesen Naturgewalten messen zu wollen, ist bei diesem Extremsporten eben sehr, 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 sehr krass. Und wenn, ich kann euch jetzt nur fragen, wenn ihr jetzt an Extremsport denkt und diese Extremsportarten, die man eben so als Laie kennt, aber durchgeht, aber zum Beispiel mal von den Namen Free Solo Klettern, Base Jumpen, Höhlentauchen, Extremklettern, die haben alle was mit Natur zu tun und sind alle im Draußen. Und da ist die Natur dann auf jeden Fall und sich mit diesem Natur messen und sich selbst in der Natur eben erfahren wollen und in angesichts der Naturgewalten sich erfahren wollen, ist da auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und da kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, was dein Bekannter da in Australien eben für einen Blick auf die Welt hat, ja.
Welche Rolle hat denn das Thema Tod gespielt bei deinen Gesprächen? Also wie präsent ist das Thema für die? Wie sehr setzen die sich mit dieser Gefahr innerlich auseinander in ihren Sportarten?
War jetzt nicht was ich explizit gefragt hatte, weil ich glaube, das hätte einen ganz schönen Cut zu dem Flow, sag ich mal, gemacht. Aber natürlich kam dieses Thema sehr, 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 sehr häufig unterschwellig raus, wenn wir dann in Richtung der Labelfrage, ey, ist das für dich extrem, gehen. Da wurde natürlich oft von erzählt, dass eigentlich für ihren Kosmos handeln sie alle sehr, sehr risikoavers. Und also so komisch das für uns vielleicht klingen wird, aber dann hat mir zum Beispiel einer der Basejumper hat mir erklärt, was da wirklich alles mit Kameratechnik und Aufarbeitung gemacht wird, wenn wirklich mal ein Basejumper eben ums Leben kommt. Und dann, es wird so zum Beispiel jeder einzelne Basejump, der auf der Welt gemacht wird, muss videomäßig festgehalten werden, dass man danach, wenn wirklich irgendwas schief geht, das in eine Datenbank füttert und wirklich an jedem einzelnen Beispiel, wo eben zum Beispiel ein tragischer Unfall passiert, gezeigt werden kann, ey, was wurde da falsch gemacht und was muss auf jeden Fall besser oder anders laufen. Also natürlich ist das ein krasser Kosmos, in dem da jeder Extremsportler, jede Extremsportlerin steckt, aber trotzdem wird auch versucht, dieser Kosmos so gefahrmindernd wie möglich zu gestalten.
Diese Unmittelbarkeit des Todes in jedem Wettkampf oder in jedem Training ist schon eine krasse Nummer, weil klar, also wir sind viel im Fußball unterwegs und da sind ja auch schon Menschen auf den Platz ums Leben gekommen. Nicht wegen dem Sport, aber trotzdem ist das ja ein Feld, wo du reingehst in den Wettkampf und du weißt, du kommst lebend auf jeden Fall wieder raus. Und trotzdem ist es auf der anderen Seite aber auch ein Sport, wo ich weiß, dass sich die Spieler sehr, sehr schwer tun, in einen Flow-Zustand zu kommen. Dass sie vielleicht so dieses eine Spiel haben von vor 3 Jahren und sagen, das war das Spiel, da hat alles gepasst, da habe ich Denken, Fühlen, Handeln, da war alles irgendwie, das war das Spiel meines Lebens. Aber das ist so schwer in diesem Kontext, dass aus einer Mannschaft heraus, wenn du nicht nur alleine für dein Handeln verantwortlich bist, wenn so viel zusammenkommt, in so einen wirklich Zustand zu kommen, das ist schon echt extrem interessant, dass das sich dann wirklich durch diese Unmittelbarkeit des Todes auch vor allem irgendwie anscheinend dann auch herstellt.
Nee, es ist auf jeden Fall so, dass das, also über das Thema Tod haben schon einige gesprochen, haben natürlich auch leider Freunde und Bekannte auch in ihrem Sport verloren, mit denen sie zum Beispiel vor einer Woche noch einen Basejump gemacht haben, vor einer Woche noch eine Tour geklettert sind, aber also die haben da jetzt nicht den Bezug zur Realität verloren. Also sie sind sich über das Risiko natürlich sehr, sehr bewusst und wissen, ey, ich kann hier bei jedem kleinsten Schritt oder Fehltritt, kann das hier leider mein Ende sein. Aber es ist natürlich dann trotzdem sehr interessant, dass sie sich dann eben trotzdem diesen Herausforderungen stellen und trotzdem so viel Positives in dieser Sache, in dieser Sportart sehen, in ihrem Tun sehen, mit Hinblick auf vielleicht Familie im Hintergrund und so, dass sie das trotzdem so sehr reizt. Aber das Thema Tod ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was man da betrachten muss, was die SportlerInnen auch sehr, sehr kennen und sehr, sehr bewusst versuchen zu vermeiden und wirklich in diesem, wie gesagt, in diesem starken Konstrukt da das Beste geben, eben da lebend rauszukommen.
Gerade wenn wir über das Thema auch Tod sprechen und der Konsequenz ihres Sports, in dem sie sind, habe ich mich gefragt, ob du irgendwelche Ähnlichkeiten gefunden hast in dem Thema, wie die da eigentlich hingekommen sind. also hingekommen sind, diesen Extremsport für sich auszuüben, wie sie dahin gefunden haben, das dann für sich als irgendwie Element oder als Teil ihres Lebens zu sehen und so extrem auch auszuführen.
Das Witzige ist, oder was dann auch das Thema Natur dann auch nochmal aufwirft, also die SportlerInnen dieses Spektrums sind eigentlich im normalen Weg dahin gekommen. Also zum Beispiel ist die Free-Solo-Kletterin, die einen Weltrekord hat und die World's First an einer bestimmten Wand war, auch einfach mal mit einem Freund zu einer Kletterwand gegangen. Ne? Aber bei diesen Sportarten ist ja eben dieses Spektrum, wie weit es gehen kann, durch die Natur so groß, was zum Beispiel, ich hole jetzt immer das Beispiel Tischtennis oder Fußball, aber da gibt's nicht irgendwie, zum Beispiel Thema Fußball, da gibt's nicht irgendwie ein größeres Feld oder mehr Leute, die da zusammenwirken können. Das ist einfach durch Regeln sehr, sehr vorgegeben, während das bei diesen Sportarten zum Beispiel ja sehr, sehr offen ist durch die Natur. Ne? Also zum Beispiel der Extremschwimmer, der die Ocean 7 durchschwommen hat, also das sind die größten Kanäle, die es auf der Welt gibt, darunter zum Beispiel Ärmelkanal, ist er einfach durchschwommen, hat auch ganz normal einfach erst Schwimmen gemacht und fand das so, so cool und konnte da gar nicht aufhören, aus der Halle rauszugehen und ist da weiter geschwommen. Und es fängt eigentlich relativ alles sehr, sehr normal an. Der Basejumper fängt auch erstmal an mit einem Tandemsprung, was zum Beispiel ich auch schon mal gemacht habe, ne? Und findet das dann so cool, dass er selber die Ausbildung macht, da frei springen zu dürfen. Und erst ja ab einer Anzahl von, glaube ich, 2000 Fallschirmsprungen darf man eine Ausbildung als Basejumper machen. Und also hinter diesen ganzen krassen Sportarten und Tätigkeiten und Weltrekorden steckt eigentlich so ein kleiner Anfang, der eigentlich so normal für uns alle auch wirklich ist. Ey, mal an eine Kletterwand gehen. Ey, mal vielleicht einen Tandemsprung machen, ey, einfach mal Bahnen schwimmen, bis ich nicht mehr kann. Und der dann aber bis ins Äußerste eben getrieben wird durch ganz viel Training und dann gelangt man dadurch dahin. Aber da öffnet eben, glaube ich, das Thema Natur und dass das eben so eine grenzenloser Sport eben werden kann, was zum Beispiel bei Tischtennis, bei Fußball, bei Basketball eben nicht so ist, weil das relativ begrenzt der Rahmen ist. Das Feld bleibt immer so, wie gesagt, aber bei diesen Sportarten eben nicht. Und da macht die Natur eben sehr, sehr viel auf und das wird da von den Menschen bis ins Vollste ausgekostet.
Du hattest vorhin ja gesagt, dass deine Interviewpartner und Partnerin sich mit dem Label Extremsport nicht so wohl gefühlt haben. Konntet ihr da irgendwie ein Alternativlabel finden oder gab es irgendwie Wünsche von den Interviewpartnern, die gesagt haben, ja, ich würde mir irgendwie wünschen, das so zu nennen oder wie nennen sie es vielleicht auch für sich selbst?
Ja, genau. Das war eine sehr, sehr interessante Frage. Klar konnte ich das jetzt nicht auf ein bestimmtes Label für alle verschiedenen Extremsportarten eben bringen. Aber wie gesagt, alle haben gesagt, ey, ich fühle mich mit dem Wort Extremsport nicht so wohl, weil es für mich eben kein extremer Sport ist, weil ich da mein Leben lang schon trainiere und für mich ist das wie Fahrradfahren. So krass es für uns eben, wie gesagt, klingen mag, aber ich habe mich da dann drauf eingelassen und ich habe die mal rausgesucht, die Label, die mir genannt wurden und es fällt, oder könnt ihr ja gleich sagen, was euch vielleicht auffällt, also anstatt Extremsport wollten, wie gesagt, alle abändern und da kam zum Beispiel sowas wie Entdeckungssport, Erkundungssport, Outdoor-Sport, Free-Sport oder Freedom-Sport oder No-Barrier-Sport, also keine Grenzen-Sport. Und man merkt, alle diese Label, die wirklich frei von den Sportlerinnen, die ich interviewt habe, gefunden wurden, haben alle was Positives, alle was Lebensbejahendes und alle was sich Entwickelndes, was mit der Natur zu tun hat, so sich selbst erkunden, die Natur erkunden, was entdecken, irgendwas draußen machen, Freiheit, was zum Beispiel durch das Label Extremsport eben eher so eine negative Komponente hat, ne? Wenn man das Wort Extremsport hört, natürlich fühlen sich die Leute ein bisschen davon abgestempelt oder so, ein bisschen so negativ konnotiert das Ganze. Und damit wollte ich eben ein bisschen aufräumen. Und ich fand es dann cool, dass in meiner Arbeit die Sportlerinnen da wirklich auch sich endlich mal gehört gefühlt haben und auch endlich mal sich äußern wollten und jeder und jede wirklich da ein Alternativlabel für finden wollte, was durch die Bank hinweg positiv ist und eher die schönen Seiten des Extremsports zeigt, ne?
Ja, das ist Wahnsinn, weil wenn man mal überlegt, genau das ich habe selber auch noch nie nachgedacht, wie das für die Menschen ist, die Extremsport betreiben, ob dieser Begriff für die überhaupt okay ist. So dieses eigentlich so, oh, mit Vorsicht zu betrachten, ist viel zu gefährlich, sowas machen Menschen nicht, man muss sich an seine Regeln halten, deswegen gucken wir auch gerne Sportarten, die sich an ihre Regeln halten, dass alles Recht und Ordnung hat und dann das andere, was irgendwie sonderbar ist, was man nicht greifen kann, was man sich nie trauen würde, sehr wahrscheinlich so negativ zu behaften und dann aber genau das andere eigentlich voll schön, dass die dann einfach so von Entdeckung und dieses Grenzenlose eigentlich, dieses Freie, was wir Menschen ja eigentlich auch haben wollen und was ja auch super gut zum Thema Flow passt, dieses im Moment sein, den genießen können, frei sein in dem, was man tut, im Einklang mit der Natur, ist ja was viel Schöneres, als wenn ich mir jetzt vorstelle, an Extremsport zu denken. Also richtig schöne Begriffe oder auch Worte, die sie dafür auch gefunden haben, hier ihren Sport auch zu beschreiben.
Nee, voll. Also ich weiß zwar nicht, was die Arbeit da jetzt dann in dem Spektrum machen kann, aber es zeigt halt eben, ey, das erste Mal kommen diese SportlerInnen dieses Sportspektrums eben mal zu Wort. Und weil ich dachte mir nämlich am Anfang meiner Arbeit, wer kennt denn seinen Sport besser als die Sportler selbst? Und wer kann den Sport auch besser labeln als die Sportler selbst? Das steht nicht uns zu, die diesen Sport nicht leben und das nicht ausleben und sich da wirklich an die Grenzen gehen, sondern diesen SportlerInnen steht das zu und da ist es natürlich wirklich cool, was da für ein Rededrang, sag ich mal, war, diese Alternativlabel da auszusprechen, ja.
Nach allem, was du jetzt so von dir selber, von deinen eigenen Erfahrungen kennst im Downhill-Skateboarding, aber auch nach den Erfahrungen, von denen auch deine Interviewpartner und Partnerinnen geschildert haben, wie würdest du denn den Planet vom Extremsport beschreiben? Oder nennen wir es meinetwegen No-Barrier-Sport oder den Planeten vom grenzenlosen Freiheiten-Sport, wie wir den jetzt auch immer nennen wollen. Aber wie würdest du denn diesen Planeten beschreiben? Du kennst ja jetzt auch unseren Podcast ein bisschen, weißt ja, dass die Frage kommt.
Genau, genau. Die Flora und Fauna, schätze ich. Ja, genau. Nee.
Flora, Fauna.
Ja, sehr gerne. Also auf diesem Planeten hat natürlich die Natur das Sagen, sage ich mal. Also ist natürlich auf jeden Fall ein überwältigender Planet, ja, in dem die Natur das Sagen hat. Es sind riesige, zerklüftete Berge, große Regenwälder, tosende, aber sagen wir mal bemerkenswerte Wasserfälle und Wellen, ne? Aber man fühlt sich trotzdem wohl und jetzt nicht übermannt. Aber man kann sich vorstellen, also ich würde den Planeten so beschreiben, dass Menschen da sehr, sehr rar sind und die Naturgewalten eine große Rolle spielen. Aber im Vergleich zu anderen sind die Menschen da sehr, sehr viel kleiner. Also sagen wir mal, wie eine Welt und die Menschen sind kleine Ameisen. Weil alle SportlerInnen und auch ich in meinem Downhill-Skateboard-Sport habe mir gedacht, ey, man ist so Teil von etwas viel Größerem. Man darf kurz an dieser Naturgewalt eben teilhaben, ne? Und das kam auch bei allen SportlerInnen raus und fand ich sehr, sehr cool. Und man ist, wie gesagt, Teil von etwas viel Größerem. Menschen sind rar, aber wenn sich Menschen auf dieser Welt eben treffen, die diese Sportart ausüben zwischen den ganzen Naturgewalten, sprechen die alle dieselbe Sprache und begeistern sich für dieselben Dinge und können noch, wie weit ab die Sportarten voneinander sind. Der eine taucht in Höhlen, der andere springt von riesigen Höhen ab. Aber trotzdem können alle Menschen, die sich auf diesem Planet treffen, dieselbe Sprache sprechen und sich für dieselben Dinge begeistern und nachvollziehen, was der andere in seinem Sport eben fühlt, mit seiner Naturgewalt.
Ich habe auf jeden Fall direkt richtig krasse Bilder im Kopf, also ja, dass die Natur da so eine große Rolle spielt, ist schon echt was Besonderes, was diese Sportart ausmacht. Und auch dieses Personifizierte, das ist natürlich im Fußball extrem, wie personifiziert die Sportart gemacht wird heutzutage. Ne, wenn dann Real Madrid gegen Barcelona gespielt hat, haben die beiden nicht gegeneinander gespielt, sondern Ronaldo gegen Messi. Also dann wird das ja so auf diese Person konzentriert und gar nicht mehr so richtig auf die Sache. Und daran musste ich einfach gerade denken, wie schön das ist zu singen, ich bin einfach Teil etwas Größerem, ne? Und ich bin nicht selber im Mittelpunkt, sondern gefühlt beim Big Wave Surfing ist ja wahrscheinlich eher die Welle im Mittelpunkt und nicht der Surfer vielleicht irgendwie. Und von daher ist das schon echt von der Psyche her oder von der Sportart an sich nochmal echt was ganz anderes. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich frage mich halt jetzt, was würde ich jetzt als praktizierende Sportpsychologin machen, wenn ein Basejumper zu mir ins Coaching kommt? Was sind da die Themen? Wie kann man so jemanden am besten aus unserem Beruf heraus begleiten?
Was ich von den SportlerInnen mitbekommen habe, dass oder ihren Sport auszuüben, zum Beispiel genau das richtige Setting zu haben, jetzt den Ärmelkanal zu durchschwimmen oder an dem Tag, auf dem man die ganze Zeit hintrainiert oder genauso den Basejump mit den richtigen Wettervoraussetzungen, weil das eben so naturabhängig ist, zu machen. Also die Planung, die da rein fließt, ist sehr, sehr groß. Und auch so eine Planung zum Beispiel, also als ein Thema zum Beispiel für einen Sportpsychologen, der einen Extremsportler dieser Art eben begleitet, ist das Thema Umgang mit Abbrüchen. Also in Form von, wenn man wirklich sagen muss, ey, aufgrund der Wetterbedingungen kann dieser Sprung nicht stattfinden oder kann der Ärmelkanal jetzt nicht durchschwommen werden. So einen Umgang zu finden, und da kann auf jeden Fall Sportpsychologie sehr, sehr groß wirken. Aber ansonsten ist es wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es für uns eben nicht so greifbar ist wie Fußball, wie Tischtennis, wie Basketball, wie Volleyball, weil man es selber nicht so easy machen kann, sich da einfach wirklich sehr, sehr viel, was wir ja auch in unserem Studium lernen durften, sich sehr, sehr viel mitnehmen zu lassen und sich einfach da wirklich als Sportpsychologe auch für die Geschichten der SportlerInnen begeistern zu können und wirklich in ihre Welt eintauchen zu wollen. Und da auch wirklich erstmal zu verstehen, ey, warum mache ich den Sport? Die auch wirklich mal in Erklärungsnot zu bringen, ey, ich möchte deinen Sport und dich in deinem Sport richtig verstehen, erzähl mir mal ein bisschen was. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Grundvoraussetzung, die es in der alltäglichen sportpsychologischen Welt, da kommt man, glaube ich, gar nicht hin, weil man weiß, oder der Sportler, der einem zum Beispiel gegenüber sitzt, geht davon aus, ey, mein Gegenüber, mein Sportpsychologe weiß, wenn ich von Fußball rede, was ich da meine. Aber so ist es halt im Extremsport gar nicht. Und da ist es wichtig, dafür diese Wahrnehmung zu haben, was das eben bewirken kann und wie wichtig es ist, da eben zuzuhören.
Hast du da jetzt auch in deiner Arbeit oder generell als Sportpsychologe deinen Fokus auch in den Bereich drauf gelenkt oder bist du da eher offen, was die unterschiedlichen Sportarten angeht, oder ist das schon so ein Feld, wo du sagst, das interessiert dich total, da möchtest du gerne dich irgendwie in dem Bereich spezialisieren in deiner Arbeit?
Also es ist auf jeden Fall, natürlich bin ich durch meine sportliche Herkunft und auch jetzt durch diese Masterarbeit, also das Extreme und der Extremsport gefällt mir schon sehr. Also und mit diesen Sportlerinnen, sich mal wirklich mit diesen, den Sportlern zu unterhalten und in ihre Welt mitnehmen zu lassen, sich dafür begeistern zu lassen, ist natürlich wirklich was Tolles und wäre natürlich ein toller Arbeitsfokus für später. Und kann ich auch nur jedem Sportpsychologen ans Herz legen, da mal eintauchen zu wollen und sich da mal in diese Geschichten mitnehmen zu lassen, weil es eben so weit her für uns ist, einfach die nicht diesen Sport ausleben. Und ja, also wenn sich dieser Arbeitsfokus irgendwann bezahlt macht, das wäre natürlich sehr, sehr cool und wäre natürlich schon ein Ziel von mir, da auch ein bisschen Fuß zu fassen. Aber gleichzeitig gibt das auch ein cooles Bild von einfach ne Begeisterung für andere Geschichten, für andere Sportarten und in Welten eintauchen, was natürlich auch gleichzeitig irgendwie sehr diesen Reiz stimuliert hat bei mir, diese Arbeit, ey, Leuten und Sportarten zuzuhören, ne? Und mal wirklich hineinzuhören, ey, was macht eine Sportart aus und was macht Sportler in ihrer Sportart aus?
Ich denke, das ist ein wunderbar perfekter Moment, diese Folge und auch die Geschichte, die du mitgebracht hast, abzurunden. Und wir sind total dankbar für die ganzen Einblicke, die du uns heute gegeben hast in den Bereich des grenzenlosen, freien Entdeckungssports, wenn wir es jetzt mal so betiteln wollen, um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Ich finde, du hast da super schöne Worte gefunden, wenn es darum geht, wirklich die Geschichten und die Momente der Menschen kennenzulernen. Und das sagen wir auch immer in unserer Arbeit, tagtäglich mit Athletinnen oder Trainerinnen, egal welche Sportarten es sind. Wir wollen immer die Menschen dahinter kennenlernen, genauso wie wir dich heute kennenlernen wollten, wo du herkommst, was dich fasziniert an der Sportpsychologie, aber auch im Sport. Und deswegen hat es uns sehr, sehr gefreut, dass du heute hier warst und deine ganzen Erkenntnisse und auch deine eigenen Erfahrungen geteilt hast, ob es jetzt das Downhill-Skaten war, die Vorstellung immer noch für mich zu krass, mit 60 km/h, da irgendwie eine Strecke runterzufahren, finde ich schon Wahnsinn. Also da auch für dich, das ist aus meiner Perspektive schon extremer Entdeckungssport. Und auf jeden Fall vielen herzlichen Dank und dann sind wir gespannt, was in deinem Weg noch weiterhin passiert und wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Philipp. Eine ja, sehr beeindruckende Welt, in der du dich da bewegen durftest oder bewegst. Ja, freue mich auf den weiteren Austausch darüber.
Ja, nee, auch nochmal von mir vielen lieben Dank für die Einladung. Und es ist wirklich eine Ehre, hier ein Gast von eurem Podcast zu sein, mich mit tollen Kolleginnen zu unterhalten und einfach ja diese Faszination für Sport einfach zu teilen und da eben einfach den schönen Geschichten, die der Sport schreiben kann, zuzuhören gemeinsam. Das ist einfach was Tolles. Vielen lieben Dank.
Danke euch auch da draußen beim Zuhören, von wo auch immer ihr zugehört habt, und noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.
Ciao.